Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen auch zu diesem Gottesdienst. Wir kennen ja das alle aus unserem eigenen Leben, so Anleitungen. Zum Beispiel gibt es da die IKEA-Anleitung, oder? Da geht man in die IKEA, kauft sich einen schönen Schrank, denkt man, ja, ganz einfach, oder? Dann bekommt man sogar noch so eine Anleitung mit, in der Bild für Bild erklärt wird. Mit jedem Schräublein ist da eingezeichnet, dieses Schräublein hier und dann da rein. Eigentlich idiotensicher, oder? Eigentlich idiotensicher. Und dann geht man nach Hause und denkt, ja, ich weiß, wie der Schrank aussehen soll. Fängt dann aufbauen so und dann irgendwann, ja, jetzt hole ich trotzdem die Anleitung vor. Und dann der Skandal, oder? Auch diese einfache Anleitung hilft nicht weiter. Vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich Pfarrer bin, keine Ahnung. Aber manchmal ist das mit der Anleitung gar nicht so einfach. Oder auch bei Kochrezepten, da ist mir das letztens passiert, da steht im Rezept ganz einfach Knoblauch pressen, reintun. Ja, eigentlich habe ich gedacht, ja, das schaffe ich auch noch. Und dann merke ich zu Hause bei mir, oh, keine Knoblauchpresse. Ja, so läuft es im Leben. Da ist die einerseits die Anleitung, so soll es sein, so funktioniert es. Und dann ist da das Leben, oder? Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Es ist kompliziert und ich glaube, manchmal geht es uns mit dem Glauben ähnlich. Wir wissen, ja, so soll es sein. Das Evangelium soll unser Leben prägen, aber die Beziehung zu Gott, wie sieht jetzt die im Alltag aus? Wie funktioniert das? Und darum soll es heute gehen. Wenn aus Glaube Praxis wird, habe ich diese Predigt überschrieben und wir lesen heute aus dem Philemonbrief, das ist ein kurzes Brieflein am Schluss vom Neuen Testament. Und dort schreibt Paulus an diesen Philemon. Und schon im Vorwort, in der Begrüßung, schreibt er, dass es genau um das geht. Es heißt im Vers 6, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde. Oder es, man kann auch übersetzen, wirksam werde. Im Griechischen steht das Wort Energes, also das hat mit Energie zu tun, dass die Energie von Gott in unser Leben kommen kann. Es geht darum, dass aus dem Glauben Praxis wird. Paulus will nicht, dass wir die Bibel lesen, dass wir unseren Glauben leben wie eine IKEA-Anleitung, die man dann irgendwie nach 5 Versuchen zusammenknüllt und in die Ecke schmeißt. Nein, der Glaube soll wirksam werden und darum geht es. Und in diesem Brief an Philemon lesen wir nicht von einer Anleitung, sondern von Beispielen, wie das geschehen kann. Und wir möchten in Vers 8 einsteigen, dort kommt eigentlich Paulus mit seinem Hauptanliegen. Und wir lesen zuerst mal die Verse 8 und 9. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesus. Man muss sich vorstellen, Paulus war zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis in Rom. Und er war dort aufgrund von seiner Missionstätigkeit, er wurde eingesperrt und er schreibt von diesem Gefängnis aus 4 Briefe. Er schreibt an die Gemeinden in Philippi, an die Gemeinde in Ephesus und an die Gemeinde in Kolosse. Und jetzt wird an diese 3 Gemeindebriefe noch ein Brief angehängt. Das ist eben dieser Philemonbrief. In Kolosse lebte nämlich dieser Philemon, das war ein Bekannter von Paulus. Jetzt wollen wir weiterlesen, die Verse 10 bis 12, um was es hier geht. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Paulus lässt diese 4 Briefe überbringen von diesem Onesimus. Und wir sehen aus dem Text, dieser Onesimus, der hat sich bei Paulus bekehrt in der Gefangenschaft. Paulus verwendet hier die Sprache von Zeugen. Das verwendet er oft, wenn es darum geht, dass jemand bei ihm an den Glauben zu Jesus Christus kommt. Dieser Onesimus, der kommt also zum Glauben bei Paulus in Rom und er reist nun mit diesen Briefen nach Kolosse. Was diese ganze Angelegenheit jetzt etwas delikat macht, ist, dass dieser Onesimus nicht irgendeiner war, sondern das war ein davongelaufener Sklave. Und der hat früher gearbeitet, wo? In Kolosse. Und sein Chef hieß Philemon. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, ja, was macht jetzt Paulus hier? Der schickt diesen Sklaven zurück, direkt zurück zu seinem alten Chef. Also, was soll das? Ist jetzt hier die Bibel für Sklaverei? Oder wieso macht Paulus das? Und manche Leute haben hier wirklich ein Hindernis und sagen, nein, also wenn das wirklich so ist, dass die Bibel hier für Sklaverei ist, dann kann ich an diesen Gott nicht glauben. Darum möchte ich jetzt hier zu Beginn kurz darüber sprechen, wie ist das nun mit der Sklaverei? Wir müssen zuerst einmal sehen, das Wort, das hier verwendet wird für Sklave, das meint überhaupt nicht das Gleiche wie heute. Dieses Wort doulos, das heißt einfach Knecht. Man könnte heute auch sagen, vielleicht Butler oder Diener. Es geht hier also nicht um Sklaverei im Sinne von Menschenhandel oder Sklavenschiffe, sondern es ging darum, dass dieser Onesimus für Philemon gearbeitet hat. Und früher war das so, wenn jemand ganz arm war, wenn er nichts mehr hatte, kein Geld, keine Kleider, dann konnte er sich selber verkaufen. Und die Bibel sagt nicht, dass das gut ist, aber wir lesen von Sklaven aus dem ersten Jahrhundert, das ist genau die Zeit von diesem Philemon-Brief, dass sie es als Sklaven besser haben als freie Menschen. Es geht darum, dass man als Sklave versorgt ist, dass man zu essen bekommt, dass man regelmäßig Lohn bekommt. Darum geht es. Und Sklavenhandel ist in der Bibel eindeutig verboten. Schon das Alte Testament verbietet den Handel mit Sklaven. Und auch Paulus schreibt im 1. Timotheus, ja, da hat er so eine Kategorie von Menschenhändlern und in diese Kategorie gehören auch Kinderschänder, Mörder. Also das ist eindeutig verboten. Aber wir sehen auch in den Geschichtsbüchern, dass die Christen sich immer gewehrt haben gegen Sklaverei. Es ist ja so, dass Sklaverei, das war nicht nur ein Problem in Europa, nicht nur ein Problem in Nordamerika, das gab es ja auch im Osten, in Arabien, in Afrika. Was spannend ist, ist, dass Literatur, die jetzt ein schlechtes Gewissen zeigt, sogenannte Schuldliteratur, die findet sich nur im Westen. Und Geschichtsforscher und Historiker haben sich überlegt, wieso ist das so? Und sie sind auf die Antwort gekommen, der Grund sind eigentlich die großen Erweckungsbewegungen, die in Europa und in England stattgefunden haben. Und wir wissen zum Beispiel von John Wesley, der große bekannte Prediger in England, der schreibt 1774, als die Sklaverei noch voll trendy war, als da noch von allen akzeptiert war, schreibt er, nein, jeder Mensch soll frei sein. Und einer von seinen Freunden war William Wilberforce. Der wollte eigentlich Pfarrer werden. Das war ein tiefgläubiger Mann. Und der hat gesagt, er schreibt, mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Und er hat sich eingesetzt mit seinem ganzen Leben. 1833 wurde in England die Sklaverei komplett verboten, wegen diesem William Wilberforce. Und nur 3 Tage später stirbt dieser William. Ein Leben eines Christen eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei. Nun jetzt, wieso lesen wir hier nichts dann von diesem Gebot? Wieso sagt Paulus nicht, schaff die Sklaverei ab? Nun, was schreibt Paulus? Wir lesen in Vers 17, nimm ihn auf wie mich selbst. Behandle ihn so, wie du mich, den Apostel, behandeln würdest. Behandle diesen weggelaufenen Sklaven so, wie Jesus es von dir fordert. Liebe ihn so, wie du dich selbst liebst. Das Neue Testament gibt keine Aufforderung uns, die Sklaverei direkt abzuschaffen. Aber es geht darum, dass wir von der Sklaverei, der Sünde, unter der jeder Mensch leidet, und von der Sklaverei des Todes, unter der jeder Mensch leidet, erlöst werden. Es gab im ersten Jahrhundert schon Menschen, die die Sklaverei auflösen wollten. Das Problem war, das hat immer nur zu Aufständen, Revolutionen und zu noch mehr Blutvergießen geführt. Was das Neue Testament macht, ist, dass es sagt, es geht nicht nur um die Lösung von diesem Einzelproblem, es geht um Erlösung. Und das Evangelium greift viel tiefer. Und wenn die Menschen an diesen Gott glauben, der sich selber für die Menschen hingibt, dann ist das Resultat davon, dass die Sklaverei so oder so abgeschafft wird. Paulus greift viel tiefer, als nur dieses Symptom des Sklavenhandels zu beseitigen. Ein Theologe schreibt, was dieser Brief tut, ist, dass er die Sklaverei in eine Atmosphäre bringt, in der sie nur verwelken und sterben kann. Das Neue Testament ist gegen die Sklaverei, aber es ist auch gegen Sünde, es ist auch gegen den Tod, es ist gegen alle Art von Leiden, sei es zeitlich oder ewig. Das Neue Testament greift viel tiefer. Nun, jetzt wollen wir aber schauen, wie das konkret jetzt vorgegangen ist. Und ich habe diese drei Personen heute so als Gliederung für meine Predigt. Es gibt ja diese drei Personen hier, der Philemon, der Paulus und den Onesimus. Und diese drei Personen, diese drei Hauptrollen in dieser Geschichte wollen wir heute mal anschauen. Zuerst den Philemon. Wir wissen von diesem Philemon, ja, das war eigentlich so ein neureicher Geschäftsmann. Der lebte in Kolosse, das war eine Stadt in der heutigen Türkei, Kleinasien. Und diese Stadt, die liegt in der Nähe von Ephesus. Und Paulus hat ja in Ephesus mehrere Jahre lang gepredigt. Und wahrscheinlich kam Philemon dort zum Glauben an Gott. Und er hat sich dort bekehrt. Und Paulus spricht ihn an als lieber Bruder in Vers 7. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wieso spricht Paulus den als lieben Bruder an? Die beiden waren ja nicht verwandt. Die waren ja keine Geschwister. Nun, Philemon war genauso wie Paulus ein Kind Gottes. Irgendwann hat dieser neureiche Geschäftsmann begriffen, ja, mein Geld, meine Sklaven, mein großes Haus, das kann mich nicht erlösen. Ich brauche eine Beziehung zu Gott. Und also ging Philemon zu diesem Paulus und hat seine Sünden bekannt und hat Jesus Christus in sein Leben aufgenommen. Und so wurde er zum Kind Gottes. Und deshalb schreibt hier Paulus, lieber Bruder. Und was spannend ist, ist, dass Onesimus in genau diesem Brief auch als geliebter Bruder bezeichnet wird. Der Sklave, der davongelaufen ist, und sein Chef. Und beide auf einer Ebene. Beide geliebte Brüder. Und das ist genau das, was das Evangelium tut. Es erlöst jeden Menschen. Vor dem Kreuz von Jesus Christus gibt es keine Stufen. Es gibt kein Höher, es gibt kein Tiefer. Jeder Mensch ist genau gleich. Und Onesimus ist ein Bruder, Philemon ist ein Bruder, weil sie ein Kind Gottes sind. Und jeder Mensch kann diese Vergebung auch heute noch annehmen und kommt dadurch in diese Familie von Gott. Er wird ein Kind Gottes, er wird ein geliebter Bruder, eine geliebte Schwester, wenn wir diese Vergebung in Anspruch nehmen von Jesus Christus und Jesus in unser Herz aufnehmen. Und jetzt sehen wir in diesem Brief, was das bei Philemon für Auswirkungen hat. Das schlägt bei dem ein, muss man sagen, wie eine Bombe. Dieser neureiche Mann, der früher andere Menschen benutzt hat, der Sklaven gehabt hat, der war total egoistisch wahrscheinlich. Man kann jetzt sagen, ja gut, war ja alles legal, oder? Aber trotzdem, irgendwie war der einfach asozial. Und jetzt, was lesen wir von diesem neureichen Sklavenhalter? Paulus schreibt in Vers 2, und an die Gemeinde in deinem Hause. Das heißt, die Gemeinde in Kolosse, die hat sich zu Hause bei Philemon getroffen. Die waren bei dem im Wohnzimmer. Muss man sich mal vorstellen. Also, vielleicht hat er sogar ein Aperöli organisiert oder ich weiß es nicht. Ja, also, die kommen da alle, also, wenn ihr zu mir kommen würdet, ich würde dann sagen, ja, alle jetzt die Schuhe ausziehen und so, aber ich meine, das war für den, das hat ja den auch was gekostet, nachher putzen und muss man sich mal vorstellen. Gut, ich glaube nicht, dass jemand so ein großes Wohnzimmer hat, aber auf einmal hat dieser Sklavenhalter ein Herz für die Gemeinde. Zuerst liebt er Gott und dann folgt eigentlich direkt die Liebe zur Gemeinde. Und dann sehen wir Paulus, was er weiterschreibt in Vers 5. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dieser Philemon, der hat das nicht nur gemacht, um gut dazustehen, damit ihm alle Danke sagen. Nein, Paulus weiß, der macht das aus Liebe. Philemon wusste, Jesus liebt mich und drum kann ich andere Menschen lieben. Und wir kennen wahrscheinlich alle so Personen in unserem Umfeld, von denen wir einfach wissen, die haben uns einfach lieb. Wenn wir kommen, dann lächeln sie uns an oder sie legen den Arm um uns oder sie berühren uns oder sie sagen uns etwas Liebes. Und ich denke, genau um das geht's. Wir haben solche Möglichkeiten. Paulus dankt hier für die Liebe. Ich frage mich manchmal, wenn Paulus an mich einen Brief schreibt, würde er für meine Liebe danken? Wir haben doch Möglichkeiten am Arbeitsplatz, in der Schule, bei unserem Chef, dass wir einfach sagen, ich hab dich einfach lieb. Gut, jetzt vielleicht nicht so direkt, aber dass wir das sagen, das wirkt dann vielleicht etwas komisch heutzutage. Aber dass wir diese Liebe zeigen, und Paulus hat davon gehört. Die Liebe von Philemon war so groß, das war bekannt. Der hat die Menschen einfach lieb. Dieser Sklavenhalter, unvorstellbar. Auf einmal liebt der die Menschen. Und ich glaube, wenn wir Menschen lieben, dann kommen bei denen die Fragezeichen. Ja, wieso macht er das? Wieso hat mich der so lieb? Weil Gott mich zuerst geliebt hat. Und ich finde das unglaublich, diese Veränderung bei Philemon. So ein Mann. Und dann lernt er Gott kennen und verändert sich total. Ich glaube, für Philemon war das Evangelium nicht nur ein Mittel, damit er nicht in die Hölle kommt. Nein, es war viel mehr. Philemon hat nicht gesagt, ja, jetzt habe ich Jesus Christus in mein Herz aufgenommen, jetzt kann ich ja schön weiterleben. Nein, jetzt habe ich das Evangelium, jetzt weiß ich, wie Gott ist, jetzt lebe ich dementsprechend. Das Evangelium erlöst uns nicht nur, nein, es prägt unseren ganzen Lebensstil. Und dann, ich meine, die ganze Geschichte mit Onesimus, die haben wir jetzt noch gar nicht angeschaut. Die Situation war eigentlich völlig verrückt. Rein gesetzlich hätte Onesimus die Todesstrafe verdient gehabt. Und jetzt entscheidet sich dieser Philemon dafür, nein, ich lasse Gnade walten. Ich lasse Gnade walten, weil ich selber begnadigt worden bin. Und ich frage mich, was haben echt jetzt diese neureichen Kollegen von diesem Philemon gedacht? Was machst du? Du lässt den Kerl laufen? Wahrscheinlich hat dieser Onesimus diesen Philemon sogar noch bestohlen. Wir lesen später davon. Der hat ihn bestohlen, davongelaufen. Und jetzt kommt dieser Philemon und sagt, nein, Gnade. Gnade triumphiert. Und da war Geld im Spiel, muss man sich vorstellen. So ein Sklave, das war etwas wert. Da war Geld im Spiel, da war Ehre im Spiel, da war Ansehen im Spiel. Und Philemon beharrt nicht auf seinem Recht, weil er weiß, nein, eigentlich wurde ich auch begnadigt. Martin Luther hat einmal geschrieben, wir sind alles Onesimusse. Oder ich weiß nicht, vielleicht wäre korrekt Onesimi oder Onesimoi oder... Wir sind alles Onesimus. Philemon hat genau das begriffen. Ich bin genauso davon gerannt. Jeder Mensch ist doch genauso wie dieser Onesimus vor Gott davon gerannt. Wir sind alle in die Irre gelaufen wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, sagt schon das Alte Testament. Und weil Philemon das begriffen hat, ich bin auch so ein davongelaufener Sklave, der von Gott begnadigt wurde. Deswegen kann ich Gnade walten lassen. Und ich finde das spektakulär, diese Gnade. Es gibt ein Buch, das heißt Les Miserables von Victor Hugo. Da kommt ein fliehender Sträfling zu einem Bischof. Und dieser Bischof, der versteckt diesen Sträfling, der heißt Valjean, und der versteckt ihn über Nacht vor seinen Verfolgern. Und dieser Sträfling, der weiß das überhaupt nicht zu schätzen. In der Nacht klaut dieser Sträfling dem Bischof nämlich sein ganzes Tafelsilber, tut das in seinen Sack und haut ab. Am nächsten Tag wird dieser Sträfling aber gefasst. Die Soldaten bringen diesen Sträfling zurück zu diesem Bischof und fragen ihn, Herr Bischof, das sind eure Initialen auf diesem Tafelsilber. Das war früher das Wertvollste, was man gehabt hat im ganzen Haushalt. Der hat das sicher von euch gestohlen. Und dann sagt dieser Bischof, nein, der hat nichts Falsches gemacht. ich habe es ihm geschenkt. Und dieser Moment wird für diesen Sträfling zum Wendepunkt von seinem ganzen Leben. Und seit diesem Punkt an folgt er Gott nach und sein Leben verändert sich aufgrund von dieser spektakulären Gnade, die er selber erlebt hat. Und genauso ist es bei Philemon und ich denke, genauso ist es doch bei uns. Wenn wir spektakulär Gnade walten lassen, dann kann das große Auswirkungen haben. Wir werden später noch sehen, was mit Onesimus geworden ist. Aber ich denke, vielleicht gibt es Personen hier, die sind wie so ein Philemon. Vielleicht ist jemandem Unrecht getan worden. Vielleicht könnte man jetzt sagen, ja, jetzt muss man auf seinem Recht beharren. Und es geht mir nicht darum, dass man sich alles gefallen lässt. Aber ich glaube, manchmal haben wir hier Möglichkeiten, dass wir sagen, nein, ich habe Gnade erfahren und ich lasse Gnade walten. Und vielleicht hat auch jemand so Möglichkeiten wie Philemon, vielleicht jetzt nicht mit Wohnzimmer und so, aber sonst. Und sagt, nein, ich habe Gnade erfahren, ich habe so die Möglichkeiten, Leute zu unterstützen, ich lasse diese Gnade weiterfließen. Jesus will uns gebrauchen. Jesus hat diesen Philemon erlöst, nicht um ihn irgendwie am Spielfeldrand stehen zu lassen, wie irgend so einen Auswechselspieler, nein. Jesus hat diesen Philemon erlöst, um ihn zu gebrauchen für sein Reich. Jetzt wollen wir aber noch Paulus anschauen. Auch ganz spannend, was der macht. Ich meine, eigentlich hat der mit der ganzen Sache ja nichts zu tun. Klar, der kennt beide, aber ich meine, der hätte auch was anderes tun können, an Philemon schreiben. Ja, du, ich setze mich da lieber nicht in die Nesseln. Also, aber nein, der setzt sich ein für die Versöhnung. Und ich meine, man muss hier sagen, ja, der Paulus macht es ja auch geschickt, oder? Er schreibt zuerst, ja, Philemon, wir haben es gelesen, Vers 8. Obwohl ich die volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, ich zwinge dich nicht. Ich bitte dich als Apostel nur. Und dann später schreibt er in Vers 18. Wenn er aber dir Schaden angetan hat, wegen diesem Diebstahl, oder wenn er etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ja, du bist ja der Reiche, aber ich, der alte Gefangene des Herrn, der von Spendengeldern lebt. Ja, wenn du nicht bereit bist, ja, dann zahle ich's. Aber du kannst schon. Und er macht irgendwie den Philemon so, ja, der redet ihm so ins Gewissen. Und dann im Vers 19. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Philemon, du musst ja nicht so handeln, wie ich sage. Aber denk dran, bei wem du dich bekehrt hast, wem du das ewige Leben zu verdanken hast. Ah, und übrigens, in Vers 22, bereite mir eine Herberge. Ja, ich komme bald vorbei. Wird dann ganz schön komisch, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage und ich dann vor dir stehe. Ja. Musst ja auch daran denken, dass dieser Onesimus diesen Brief überbracht hat. Ja, hallo Chef, bin dann mal zurück. Ich weiß nicht. Muss eine ganz komische Situation gewesen sein. Ich hätte wahrscheinlich als Onesimus geschaut, dass der Brief zuerst ankommt und dann. Aber Paulus setzt sich hier ein für diese Versöhnung. Ich hätte, wenn ich Paulus gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich eher einen Brief geschrieben. Ja, Philemon, du weißt ja, als Apostel, da lebe ich von Spendengeldern und du hast ja so viel Geld, ob du nicht, ja, so eine Art Bettelbrief vielleicht. Und dann PS, ja, dieser Onesimus, ja. Nein, aber Paulus schreibt nichts von Geld, nichts von Unterstützung, nein. Er schreibt, es ist mir ein Anliegen, dass du und dieser Onesimus, dass ihr euch wieder versöhnt. Wenn wir das Evangelium verstehen, so wie Paulus, dann geht es uns nicht mehr um solche Sachen wie, weiß auch nicht, viel Geld, wenig Geld, sondern da geht es uns darum, dass Menschen versöhnt leben. Im 2. Korinther lesen wir, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Das macht die Bibel. Sie versöhnt uns mit Gott und dann werden wir zu Versöhnern zwischen anderen Menschen. Vielleicht ist jemand hier, wie Paulus, der sagen kann, ich zahle sonst. Ich kann als Versöhner wirken. Ich trete dort in den Riss, wo etwas zerbrochen ist. Ich bin so ein Versöhner. Nicht, weil ich so genial bin. Und es geht mir auch nicht darum, dass sich irgendwelche Menschen jetzt einmischen. Aber als Christen sind wir Versöhner. Wir sollen die Menschen zur Versöhnung bringen. Natürlich zur Versöhnung mit Gott, aber auch zwischenmenschliche Versöhnung. Und bei der Versöhnung geht es nicht nur darum zu reden, sondern auch Taten folgen zu lassen. So wie Paulus. In der Ehe, beim Arbeitsplatz. Ich zahle. Das ist ja das, was Vergebung ist, oder das, was Paulus sagt. Das ist genau Vergebung. Ich zahle sonst das ausbügeln, was der andere falsch gemacht hat. Und das ist die Aufgabe, die Gott uns gibt. Und spannend ist, dass es heißt, das alles ist Gottes Werk. Gott tut es. Ich muss mich nicht anstrengen, ein Versöhner zu sein. Er hat es uns vorgemacht und er wirkt das in uns. Jetzt wollen wir noch den Onesimus anschauen. Ganz spannend, was bei dem abläuft. Ein Sklave, der davonläuft, der seinen Herrn beklaut. Und jetzt wollen wir Vers 13 und 14 lesen. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene, in der Gefangenschaft, um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Paulus schreibt, dieser Onesimus, der ist mir nützlich. Und hier finden wir eigentlich ein Wortspiel. Onesimus ist so ein Spitzname eigentlich. Onesimus heißt eigentlich der Nützliche. Das war ein Spitzname. Natürlich wurde der vor allem für Sklaven gegeben. Und jetzt sagt Paulus, dieser Nützliche, dieser Onesimus, der ist mir nützlich geworden. Und dieser Onesimus, der hat den Wunsch bekommen, sich zusammen mit Paulus in der Missionsarbeit zu engagieren. Wunderschön. Paulus schickt ihn jetzt aber zurück, damit er sich versöhnen kann. Onesimus musste zuerst zurückgehen, musste zuerst seine Vergangenheit aufräumen, Buße tun. Und dann wollte er sich im Reich Gottes engagieren. Und ich finde das so bewegend, wie dieser Onesimus eine Veränderung durchmacht. Irgendein Freak, der durch halb Europa wegläuft mit irgendwelchem gestohlenen Geld im Sack, in Rom Paulus trifft, sich bekehrt, wieder zurückreist und nachher Missionar wird. Und spannend ist, der Kirchenvater Ignatius schreibt uns, was mit diesem Onesimus später passiert. Er schreibt nämlich, er ist Bischof von Ephesus geworden. Aus diesem Sklaven wurde ein Bischof. Das war die beste Position in der alten Kirche, die es gab. Eigentlich ein Wunder. Ein Sklave wird zum Bischof. Und das ist genau das, was das Evangelium kann. Es macht aus einem Dieb einen wertvollen Mitarbeiter Gottes. Und ich glaube, es ist das, was eigentlich heute noch passieren soll. Vielleicht gibt es Menschen hier, die sagen, ich fühle mich so wie Onesimus. Eine schlechte Vergangenheit, viele Sachen falsch gemacht. Ich hoffe, ihr habt nicht gestohlen, aber sonst vielleicht irgendwelche Dinge falsch gelaufen. Ich kann doch niemals was für Gott tun. Und Gott sagt, doch, genau solche Menschen will ich gebrauchen. Genau für solche Menschen habe ich einen Plan. Es war kein Zufall, dass dieser Onesimus diesen Paulus trifft in Rom. Rom war damals die größte Stadt der ganzen Welt. Das war über 1 Million Einwohner. Man nimmt an, ein Drittel davon Sklaven, etwa 400.000 Sklaven in Rom. Und Paulus trifft von diesen 400.000 Sklaven diesen Onesimus. Das ist keine Frage von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ist eine Frage von Gottes Führung über meinem Leben. Wo er mich hinstellt, mit welchen Menschen er mich zusammenführt. Wenn jemand hier ist, der sagt, wieso bin ich hier? Gott hat einen Plan mit einem jeden Leben von uns. Wie schön ist es, wenn wir auf einmal merken, das ist nicht alles. Davonlaufen ist nicht alles. Nein, Gott führt mich genau hierhin, weil er einen Plan hat, weil er will, dass ich mich für Gott einsetzen kann. Gott will Menschen berufen in seinen Dienst, auch heute noch. Jeder von uns ist natürlich berufen, am Arbeitsplatz das weiterzugeben, was wir erfahren haben. Und dann entsteht etwas Wunderbares. Und ganz bestimmte Menschen sind auch berufen in den vollzeitlichen Dienst. Und dann möchte ich sagen, Diesen Ruf sollte man unbedingt wahrnehmen. Diese Geschichte von Onesimus, die zeigt uns, was für wunderbare Dinge passieren können, wenn jemand sagt, ich schaue nach vorne, ich schaue auf Gott, ich schaue auf das, was er mit meinem Leben vorhat. Ich schaue nicht mehr zurück. Ja, ich räume auf. Ja, ich bin bereit, Buße zu tun, aber ich will, dass Gottes Plan in meinem Leben umgesetzt werden kann. Und vielleicht ist jemand heute hier, der das erlebt. Und vielleicht ist auch jemand hier, wie Onesimus, der sagen muss, ich habe es verbockt. Ich habe Fehler gemacht und dann muss diese Person zurückgehen und sich entschuldigen bei Philemon und Buße tun. Und dann kann Gott aus diesem Leben etwas Wunderbares machen. Wir sehen bei all diesen drei Personen eine Gemeinsamkeit. Sie verstehen das Evangelium und es hat Auswirkungen auf ihr tägliches Leben. Es ist nicht so, dass das Evangelium diese drei Menschen erlöst hat und dann haben die einfach so weitergelebt, wie die waren. Nein, sie haben genau so gelebt, wie sie von Gott erlöst worden sind. Das Evangelium hatte einen direkten Einfluss auf die verschiedenen Bereiche in ihrem Leben, zum Beispiel die Beziehungen. Wenn ich mit Gott versöhnt bin, dann kann ich nicht unversöhnt leben. Dann macht mich Gott zu einem Versöhner, genauso wie Paulus. Dann setze ich mich ein, damit Versöhnung geschehen kann. Dann bin ich wie Philemon. Dann habe ich die Menschen lieb, weil ich weiß, Gott hat mich lieb. Gott hat uns ja alles vorgemacht. Es ist ja nicht so, dass es kompliziert war. Gott hat uns geliebt, also liebe ich die Menschen. Gott hat einen Plan für mein Leben und darum setze ich den um. Onesimus hat das Evangelium begriffen und plötzlich merkt er, es geht nicht mehr um mich. Genauso wie es Jesus nicht um ihn selber ging, als er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Genauso geht es auch nicht um mich, sondern darum, dass Menschen ihn kennenlernen. Wir sind als Christen erlöst und wir dürfen erlöst leben. Und manchmal denke ich, wir dürften auch noch etwas erlöster leben und wirken. Gott hat uns ja alles vorgemacht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ja wie bei einer IKEA-Anleitung, das tun müssen und jetzt muss ich diesen Schritt befolgen und jetzt muss ich diesen Schritt befolgen. Nein, Gott hat uns das Evangelium gegeben. Und wenn wir über dieses Evangelium nachdenken, wenn wir es verstehen, wenn wir jeden Tag Gott Danke sagen, dass wir diese Beziehung mit ihm haben dürfen, dann kommt diese Kraft in unser Leben. Das ist wie bei einem Rosenstrauch. Da kommen keine Tulpen. Also ich bin kein Gärtner, ich kenne mich nicht aus, aber so viel weiß ich. Wenn ich über das Evangelium nachdenke, wenn ich darüber lese, wenn ich darüber höre, wenn ich darüber spreche, dann kommt genau das in mein Leben. Wenn ich einen Rosenstrauch pflanze, gut, der würde eingehen, aber da kommen sicher keine Tulpen, sondern Rosen. Und so ist es in unserem Leben. Wenn wir das Evangelium verstehen, dann leben wir dementsprechend, weil Gott mich liebt. Und dann gebe ich mich hin, weil Gott sich für mich hingegeben hat. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese unglaubliche Geschichte. Wie du im Leben von Menschen einfach eine 180-Grad-Wende vollbringen kannst. Wie du aus Sklaven Mitarbeiter und Bischöfe machst. Wie du aus neureichen, arroganten Schnöseln Menschen machst, die für deine Gemeinde dienen und da sind und sich einsetzen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir das erleben dürfen. Wie du in unserem Leben so einen Unterschied machst. Wie durch die Beziehung mit dir in unser Leben diese Freude kommt. Durch das Evangelium, nicht als Anleitung, sondern als deine göttliche Kraft, die uns befähigt, so zu leben, wie du es uns vorgemacht hast. Amen.